Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Eine App entwickeln ist das eine. Daraus ein erfolgreiches Unternehmen zu machen, das ist was völlig anderes. Startup ist nicht gleich Startup und ganz besonders im Bereich Deep Tech haben Unternehmen ganz, ganz spezielle Herausforderungen zu meistern. Da kann man schon mal verzweifeln. Woher soll ich wissen, wie das geht? Was muss ich beachten? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wenn Probleme auftauchen, zu wem gehe ich hin und überhaupt Hilfe? Zum Glück haben wir bei Nachgehackt jemanden gefunden, der ein bisschen Licht ins Dunkel des Kabelsalats bringen kann, sozusagen. Jemand mit reichlich eigener Erfahrung. Er war übrigens 2022 in Folge 2 schon mal bei uns im Podcast zu Gast und seitdem hat sich einiges getan. Damals war er Dr. Christian Zenger, heute ist er Professor Dr. Christian Zenger, hat mittlerweile eine Juniorprofessur für Secure Mobile Networking an der Ruhr-Uni Bochum und ist vor allem Gründer und CEO der FISAC GmbH. Er kommt außerdem schwer behängt und beladen mit dem Innovationspreis NRW aus 2024 zu uns in der Kategorie Innovation to Market. Und heute spreche ich mit ihm unter anderem über sein Masterseminar How to Build a Deep Tech Startup und über Entrepreneurship Education im Allgemeinen. Ganz herzlich willkommen zurück bei Nachgehackt, lieber Christian.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Jetzt ist es ja so, bei Wiederholungstätern stellen wir normalerweise unsere drei Einstiegsfragen nicht. Da das aber ja schon wirklich lange her ist, habe ich mir überlegt, ich stelle sie dir einfach trotzdem. Vielleicht hat sich da auch da was getan. Wenn ich dich jetzt prompte und sage, das allererste, woran du denkst, wenn du den Begriff IT-Security hörst, dann sagst du?
Boah, gute Frage. Also da ich mittlerweile ja viel auch politisch unterwegs bin, würde ich sagen, es ist auch mittlerweile ein großes politisches Thema.
Ja.
Und damit beschäftige ich mich gerade auch viel.
Ja, da kann man jetzt nochmal nachhören, was sich da geändert hat, ganz im Übrigen. Die zweite Frage, wofür benutzt du deinen PC am häufigsten?
Ja, neben den klassischen langweiligen Antworten sind wir jetzt im Zeitalter der KI-Assistenten angekommen. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, weil es einfach den Alltag stark vereinfacht oder unterstützt. Genau, und ansonsten arbeite ich so mit den typischen Office-Programmen, viel Tabellen, Kalkulationen, aber auch vor allem viel Recherche, Technologierecherche, Marktrecherche. Und genau diese Kombination von der, ich sag mal, Wissenschaft, wie kann man denn gut Security verstehen, über das Unternehmen, wie kann man das Ganze gut auf den Markt bringen, bis hin zu den Dingen, die nach der Skalierung kommen. Also wie kann man quasi so einen neuen Markt oder ein neues Thema, was man da geschaffen hat, ja, ich sag mal, weiter dominieren.
Okay, also für die Arbeit am allerhäufigsten in diesen Bereichen und privat? Benutzt du deinen PC auch privat und wenn ja, für was am meisten?
Ja, Traden ist mittlerweile ein Thema.
Okay, okay.
wo ich, sag ich mal, so kleinere Experimente mache. Mhm. Also ich bin ja selber jetzt ich bin ja Ingenieur und kein Ökonom, aber wenn man ein Unternehmen gründet, dann wird man irgendwann quasi alles. Und ja, es ist halt spannend, wenn man, sage ich mal, von dem Bit über das ganze Spektrum, das notwendig ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut, bis hin zur Skalierung und so weiter, irgendwann, sage ich mal, aus der Finanzmarktsicht auf diese Themen schaut.
Sehr spannend, auf jeden Fall. Und letzte Frage, wurdest du schon mal gehackt?
Also es wurde auf jeden Fall schon öfters versucht und wir haben bei uns in dem Unternehmen auch entsprechende Detektionsmaßnahmen, um diese Versuche zu erkennen. Und da sehen wir schon, dass wir da im höheren stelligen Bereich am Tag angegriffen werden. Mhm. Bisher ist noch niemand in die nennenswerten internen Kreise vorgestoßen, nach unserem Wissen. Und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so.
Ja. Privat schon mal gehackt worden?
Nicht, dass ich wüsste.
Nee. Das geht uns irgendwie, glaube ich, allen so. Nicht, dass wir wüssten, ganz oft.
Ja, ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ob man gehackt wird, sollte man auch vorher überlegen, was ist ein Vertrauen und wem vertraue ich denn? Ja. Ne? Ja. Und dann kann man sich selbst überlegen, ob man schon gehackt wurde oder nicht.
Ja. Das stimmt. Und wo fängt Hacking überhaupt an und wo hört es auf?
Genau.
Ich habe das gerade in der Einleitung schon gesagt. Also du bist ja Gründer, CEO von der Physic GmbH und wir sprechen ja so ein bisschen über, wie komme ich denn an das Wissen, was ich brauche, um vielleicht mit einer innovativen Idee, die ich habe, ein erfolgreiches Startup zu gründen, sozusagen ganz runtergebrochen. Mhm. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet so ein Deep-Tech-Unternehmen wie das eure von einem traditionelleren Startup? Mhm.
Genau, also grundlegend bedeutet das erstmal, dass man entweder auf einer, ich sag mal, bahnbrechenden neuen Technologie aufbaut oder aus einer Kombination von Technologien, die in der Regel gemein haben, dass man eine wesentlich längere Go-to-Market-Phase hat, also herauszufinden, ist denn diese Idee überhaupt innovativ? Weil Innovation bedeutet für mich, es kommt am Markt an und es hat einen großen Effekt. Mhm. Also diese Idee hilft jetzt nicht nur 2-3 kleinen Unternehmen in einer Sonderlösung, sondern das hat einen entsprechenden Effekt. Und dafür ist in der Regel auch mehr Geld notwendig, wesentlich mehr Geld.
Mhm. Okay. Du hast ja dieses Masterseminar quasi angekündigt, das gibt es. Kannst du uns mal so einen groben Überblick geben, was passiert da? How to build a deep tech startup.
Ja, genau. Also vielleicht erstmal so einen Schritt zurück, wenn man, sag ich mal, aus der Wissenschaft kommend ein Unternehmen gründet, dann geht man initial fälschlicherweise davon aus, dass es eine Innovation ist. Ne? Ja. Aber eigentlich ist es erstmal nur eine Idee. Okay. Ja, und wenn man das dann in ein Unternehmen verpackt und versucht, mit all den Dingen, die man dafür umsetzen muss, an den Markt zu bringen und man dann erfolgreich ist, dann merkt man halt, ob man wirklich quasi eine Innovation geschaffen hat für einen gewissen Zeitraum. Ja, genau. Und das, was man so gesehen dann gelernt hat, wieder zurückzuführen in die Wissenschaft und in den Transferprozess. Das ist das, was mich einfach intrinsisch motiviert, weil ich einfach gerade hier an der Ruhr-Universität, wo wir Transfer als Teil der Strategie haben, was erstmal mega, mega gut ist und wo sich, sage ich mal, die Ruhr-Uni auch stark von anderen Unis differenziert. Einfach für mich ein großer Motivator ist. Und deswegen gebe ich diese Dinge, die ich in dem Rahmen gelernt habe, in der Reihe weiter. Und was wir dann ganz konkret machen, ist, wir haben aus allen uns bekannten Startup-Förder- und Inkubator-Programmen die Materialien rausgesucht, die wir für entweder essentiell oder besonders relevant im Detail halten. Mhm. Also ich betrachte immer alles nach Essentials and Details. Mhm. Und ich sage, ein Gründerteam, alle müssen die Essentials können. Also man muss immer grundlegend wissen, welche Steuern man bezahlt, auch wenn man jetzt nicht die Steuererklärung macht. Und die andere sollte vielleicht auch grundlegend verstehen, warum die Technologie dann funktioniert und dann nicht. Mhm. Ohne, ne? Und so haben wir ein Endergebnis, also wir sind quasi vom Endergebnis ausgegangen, das ist ein Businessplan mit 12 Kapiteln und sind hineingegangen und haben gesagt, okay, welche Informationen müssen wir denn da reinbringen und dann immer geteilt nach Essentials und Details. Und dann haben wir halt aus allen Programmen, die wir kennen, die besten Dinge rausgesucht und haben jetzt einen Ansatz, der aus meiner Sicht und auch aus dem Sicht meiner Kollegen, die mich dabei stark unterstützen, das Best-of zusammengestellt. Mhm. Genau. Und das ist cool.
Ja. Das klingt auch sehr umfangreich. Also das ist ja schon auch ein ordentliches Pensum. Wenn ich jetzt überlege, da sitzt jemand, der studiert, der gerne Apps entwickeln möchte und dann muss der sich ja einen kompletten Kosmos eigentlich drauf schaffen, wenn er auch vom App-Entwickler sozusagen oder zum Unternehmer werden will. Mhm. Gibt es da also irgendwie so falsche Annahmen, auf die du häufig triffst, wenn du mit Studierenden sprichst, so oder von was gehen die aus, wenn sie sagen, ja, ich habe hier was Cooles? Gibt es da irgendwelche Hindernisse oder so, die du von vornherein ausräumen musst oder wo du sagen musst, warte mal, langsam mit dem Pferd?
Ich glaube, ein Thema ist immer dieses, ich muss meine Idee geheim halten, Thema. Okay. Mhm. wo ich sage, da ist was Wahres und was Falsches dran, wenn man nicht in der Lage ist, über das Thema zumindest auf einer gewissen Flugebene zu reden, um sich halt zu challengen und dann das Feedback zu bekommen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Da gebe ich eine hundertprozentige Garantie, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, da empfehle ich halt einfach von vornherein, sich zu überlegen, was ist meine Story, wie viel will ich von dem, was meine Idee ist, preisgeben und wie gehe ich damit herum, sowohl auf potenzielle Kunden möglichst früh zu, und damit meine ich noch bevor die Gründung stattgefunden hat, sowie mit anderen Gründern, um halt herauszufinden, funktioniert das oder nicht. Und dieses Thema, sich, sage ich mal, 5 unangenehme oder clevere Fragen zu überlegen und die 100-mal beantwortet zu bekommen, um dann eine halbwegs aussagekräftige Statistik über den Go-to-Market zu haben, da drücken sich alle immer am Anfang stark vor, weil das einfach verdammt viel Arbeit ist und weil man für diese 5 Antworten, die man dann da bekommt, Leuten auf Knien hinterher rennen muss. Ne? Und das ist, genau. Und ansonsten denke ich, einfach machen. Einfach loslegen, und man sollte vielleicht nicht von Anfang an genau wissen, was alles ganz genau auf einen zukommt, weil es ist halt schon einiges. Aber wenn man sagt, man ist ambitioniert und man mag die Herausforderung, dann einfach anfangen.
Ja, genau. Das finde ich einen total spannenden Punkt. Wenn du gewusst hättest damals, was alles so auf dich zukommt, hättest du es dann gemacht?
Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich glaube schon, so eine leichte masochistische Ader. Aber es gibt schon einige persönliche Geschichten, gerade mit Mitarbeitern oder mit Teammitgliedern oder Dinge, die auseinandergehen, wo man sich im Nachhinein schon fragt, boah, war es das wert? Aber,
okay. Aber jetzt, Stand jetzt, würdest du sagen, ja, war es wert?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch wenn ich mir anschaue, welche Entscheidungen wir wie getroffen haben, also, und die dann reflektieren und dann schauen, welche Entscheidung war gut, welche war nicht gut und was hätten wir damit erreicht oder was haben wir erwartet, was wir dann damit erreichen. Kann ich gerne grundlegend auch nur empfehlen, sich so ein Entscheidungsnotebook zuzulegen, wo man immer reinschreibt, das ist eine große Entscheidung, die habe ich so getroffen, weil ich glaube, dass das und das passiert. Und dann genau in einem Jahr nochmal reingucken, ob das so passiert ist.
Sich selbst auch ein bisschen überprüfen dann.
Genau, ja. Das kann ich nur empfehlen, dass man das tut, grundlegend, egal, nicht nur für ein Startup. Und da würde ich schon sagen, dass wir gerade was so die 5-Jahres-Planung angeht, immer extrem überperformen. Also wir sind, glaube ich, jedes Jahr immer wieder überrascht davon, was wir geglaubt haben, irgendwann mal zu schaffen, wie viel früher wir das schon geschafft haben.
Das ist natürlich schon auch sehr, sehr schön einfach.
Aber genauso ist es auch andersrum nicht. Ne? Ja. Also das heißt, wenn man sich überlegt, was man in einem Jahr alles schaffen will, reicht man in der Regel nicht. Ne?
Okay.
Gut, ich meine, wir sind auch OKR-basiert, das heißt, man plant sehr ambitioniert und hofft, dass man 70% schafft. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, der da reinspielt, aber ich glaube, wir Menschen sind einfach grundlegend nicht gut darin, eine gute Einjahresplanung zu machen, aber wir sind immer besser darin, auf lange Sicht zu performen.
Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was für euch bei Fisac so die größten Herausforderungen waren, ganz besonders auch zu Beginn?
Das war immer hier mein Buch. Nein.
Naja, irgendwas, wo du jetzt gerade, weil du sagst, da sind so manche Entscheidungen und manche Dinge, wenn man da drauf guckt, das ist eben so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber wenn man so davor steht, kannst du dich an was erinnern, was dich besonders gechallenged hat oder euch?
Ich glaube, das, was am meisten challenged, sind immer irgendwelche Dinge mit Menschen. Also zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man mit 4 Mann startet, dass alle am Ende die perfekten Führungskräfte sind. Und damit meine ich auch mich. Ne? Also ich würde mal behaupten, dass ich viele Dinge sehr gut kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Stärke im Bereich der Führung liegt.
Okay.
Ne? Wie funktioniert dann sowas? Ne? Und wie geht man damit um? Und wie entwickeln sich halt auch die einzelnen Rollen? Und wie schaut man, dass man am Ende Positionen und Rollen so besetzt, ohne dass man jemanden damit degradiert oder sich die Leute dann vielleicht auch irgendwie oder Kollegen irgendwie degradiert fühlen. Mhm. Also diese Entwicklung einfach von einem kleinen Team von 4 Mann, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mittlerweile, ne, mittleres Management einführen und so weiter, das sind halt Dinge, die ich habe immer versucht, mal mir von anderen Unternehmen anzuschauen, wie haben sich deren Organigramme entwickelt über die Zeit.
Ja.
Ich würde ja so ein Buch lieben, wenn es sowas mal geben würde. So, so eine Animation der Organigramme der verschiedenen Unternehmen. Und dann habe ich das mal mit unserem gemacht. Da dachte ich, oh mein Gott, da haben wir mal ein paar Kreise gedreht. Aber ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber es war zumindest interessant, welche Gedanken man sich dann in dieser Entwicklung gemacht hat.
Na klar. Ich meine, wenn man sich jetzt so ein Buch angucken würde, ich setze mich jetzt nochmal auf den Platz des potenziellen neu gründenden Menschen sozusagen, dann würde man ja sagen, ja, das ist alles sehr theoretisch und dann geht man zum Beispiel zu dir oder zu euch ins Seminar und dann ist das auch alles sehr theoretisch und dann klingt das alles sehr gut und dann sagt man, ja, natürlich schreibe ich so einen Plan und natürlich mache ich das. Mhm. Aber das dann in die Praxis zu bringen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Wie schafft ihr es denn zum Beispiel oder wie schaffst du es bei dem, wenn ich jetzt an dieses Masterprogramm denke, wie schaffst du es da, Theorie und Praxis irgendwie gleichermaßen zu vermitteln?
Also erstmal, das ganze Programm heißt Seminar, ist im Endeffekt wie eine Inverted Classroom-Vorlesung gehalten. Wobei dieses Best-of, also auch nicht nur von mir vorgestellt wird, sondern auch von externen Dozenten, auch relativ bekannte Leute. Mhm. Und die dann in ihren Bereichen Experten sind und auch ganz konkret darüber reden. Und ich habe auch nur Leute, die wirklich mit Praxiserfahrung kommen.
Okay.
Das ist auch so ein Thema, wo ich so ein bisschen... Ich bin halt der Meinung, also auch was Beratung angeht oder ne, also Leute, die selber noch nicht gegründet haben, haben halt auch nur bedingt, sage ich jetzt mal, diese Erfahrung. Und deswegen habe ich da schon, das so und habe auch das Glück, Leute zu haben, die dann in verschiedenen Bereichen darüber berichten können. Und dann sieht das halt so aus, dass die in Virtual Classroom bedeutet ja, die müssen erstmal am Anfang sich irgendwelche Vorlesungen per Video anschauen, gewisse Aufgaben erarbeiten, dann gibt es ein In-Class, dann kommen die Dozenten zusammen. Und dann In-Class kann, sage ich mal, eine Viertelstunde dauern, wenn es keine Fragen gibt und alles ganz klar war. Wir saßen auch schon mal 3 Stunden.
Okay.
Und dann haben wir wirklich über alles Mögliche diskutiert und simuliert und so weiter. Gerade wenn man, weiß ich nicht, ganz am Anfang macht man zum Beispiel so Zukunftsszenario-Analysen, wo man sich überlegt, wie sieht denn die Welt in 20 Jahren aus und mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Diesel das Dominierende oder das Elektroauto und so weiter. Und ich glaube, und das ist auch das Feedback, was wir bisher bekommen haben, das ist auch etwas, was sehr gewertschätzt wird, dass man halt wirklich mit Gründern dann spricht und wirklich real aus der Praxis mitbekommt, was wirklich wichtig ist, wo man drauf achten sollte und so weiter.
Mhm. Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, was dich intrinsisch motiviert, das zu machen. Ich finde das nämlich total spannend. So, wo kommt denn das Interesse her, dass du das gerne so auf diese Art und Weise vermitteln möchtest?
Es sind ganz viele Dinge. Einerseits liebe ich halt Technik und kann mich auch einfach daran begeistern, ohne damit Geld zu verdienen. aber wenn man es schafft, damit Geld zu verdienen, ist es halt noch einfach viel genialer. Ich denke, dass wir, wenn man sich einfach die Stärke in Deutschland im Kontext der Grundlagenforschung anschaut, ist enormes Potenzial. Mhm. Wenn wir uns dann den Transfer anschauen, ne, also wie dieses Potenzial multipliziert wird, dann ist dieser Multiplikator aktuell noch kleiner 1.
Mhm.
Und das müssen wir zu einer Zahl machen, die größer 1 ist. Und dann werden wir hier auch, den Impact und den wirtschaftlichen Aspekt, den wir hier haben, nochmal ganz andere ja, aus meiner Sicht ganz andere Potenziale ausschöpfen. Mhm. Und das ist auch das, was, wo ich eben sagte, weswegen alles sehr mittlerweile im Kontext IT-Sicherheit sehr politisch ist. Ne? Weil einerseits ist das halt ein Thema, das im Kontext der Digitalisierung und neuer Technologien diese Risiken reduziert und sich auf die Chancen fokussieren lässt, wenn man von vornherein Security reinsetzt. Mhm. Es gibt auch noch ein paar Schattenseiten in dem Kontext. Aber da müssen wir heute nicht drüber reden. Machen wir dann.
Ja, war spannend. Dann machen wir nochmal eine Schattenseitenfolge.
Ja, also der Deckmantel der IT-Sicherheit in der Regulierung. Ja.
Super spannend.
Ja, es ist in
der Redaktion einmal bitte mitgeben. Ja, okay. Ja. Ich meine, es ist ja auch wahrscheinlich dann in dem Kontext aber auch ganz spannend, gerade aus dem universitären Umfeld eben dann. Wie kann dieses Umfeld hier helfen, als Sprungbrett helfen für so ein Deep-Tech-Unternehmen? Das hängt ja sicherlich auch nochmal irgendwie dann anders zusammen als bei anderen Startups.
Genau, also ich glaube, die Uni ist erstmal einer der Hauptnähr oder Hochschulen allgemein Hauptnährböden der Deep Tech-Ausgründung. Sicherlich auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in größeren Unternehmen. Mhm. Und genau, dafür haben wir hier die Labore, die Experten, die Förderprogramme etc., die eigentlich für Deep Tech-Ausgründung ideal sind. Und die Deep Tech-Ausgründungen haben halt natürlich auch so gesehen immer noch eine größere Schere. Also das heißt, die Risiken, dass es funktioniert, sind größer, aber die Chancen, wenn es funktioniert, sind halt auch größer.
Wieso ist das so?
Weil man in der Regel über Deep-Tech-Lösungen Disruption in Prozesse einbringen kann.
Okay, das musst du noch ein bisschen ausführen.
Also im Kontext von FISEC ist es zum Beispiel so, was wir machen, ist, wir kombinieren oder wir verbinden die Welt der Cybersecurity mit der physischen Sicherheit. Mhm. Weil wenn du dann eine Ladesäule hast und ich möchte damit dein Auto hacken, dann gehe ich einfach an die Ladesäule ran, mach die auf, baue da was ein, fertig. Mhm. Warum? Weil da kein Zaun drum ist. Ja. Willst du einen Zaun drum bauen, kannst du sie aber nicht mehr benutzen.
Ja.
Also, wie geht man mit dieser cyberphysischen oder physischen Cybersicherheit um? Mhm. Und dafür haben wir eine Technologie entwickelt, die, woher auch der FISEC als Name kommt, die ein Miniaturradar in diese Ladesäule einbaut und von innen heraus die physische Integrität bewertet. Und damit können wir einfach sagen, ist diese Ladesäule noch in dem gleichen Zustand von vor einer Woche? Mhm. Während man mit anderen Methoden da eine Kamera drauf richtet und wenn man sagt, okay, die Ladesäule wurde vor 2 Jahren das letzte Mal gewartet, dann gucken wir uns jetzt mal das Material von diesen 2 Jahren an und danach können wir feststellen, ob die integer ist. Das heißt, wir haben einen viel kleineren Track Record. Diese gleiche Technologie kann man aber auch direkt nach der Herstellung der Ladesäule einsetzen und kann dadurch die Supply Chain überwachen. Das bedeutet, wenn man heutzutage kritische Infrastrukturkomponenten bestellt, dann vertraut man erstmal dem Hersteller per se, geht es nicht anders. So, das heißt, wir sagen jetzt, der Hersteller hat jetzt dieses vertrauenswürdige Gerät hergestellt, dann hat er das verpackt. Und dann hat er das einem Spediteur übergeben. Mhm. Der hat das genommen, auf eine Europalette gepackt, in ein Lager getan, dann ist es auf ein Schiff gekommen, dann nochmal in ein Lager, dann auf einen LKW, dann nochmal in ein Lager und dann ist es bei dir angekommen. Mhm. Was heute passiert ist, alle Transporteure, alle LKWs, alle Lager, alle Übergabestätte müssen zertifiziert sein. Mhm. Ja. Mit unserer Technologie brauchen wir das nicht mehr. Wir setzen die am Anfang ein, nehmen einen Fingerabdruck, wir können die über die unsichersten, was weiß ich, was für Wege verschicken, dann kommt es an, dann wird es überprüft. Wenn man feststellt, da ist was passiert, wird es zurückgeschickt. Wenn man erkennen kann, es ist integer, dann kann es eingesetzt werden. Und das sorgt dafür, dass diese Technologie Disruption auf den Prozess ausübt. Also auf diesen.
Ja. Ne?
Und das ist das, was nicht mehr sagt, okay, ich mache jetzt hier die Überwachung nochmal irgendwie doppelt so sicher oder nur noch halb so teuer. Mhm. Sondern die werden einfach obsolet.
Mhm.
Ja. Deswegen gibt es viele, die uns lieben.
Und einige, die das weniger lieben. Natürlich, klar. Wenn wir jetzt, du hast vorhin gesagt, dass das mit dem Geheimhalten und so immer so eine Frage ist. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ihr habt euch diese Technologie ausgedacht. Das ist ja super, das ist ja großartig. Mhm. Und es ist aber eine bahnbrechende Idee. Was würdest du denn, ich sag mal, jungen Entwicklern, Entwicklerinnen raten, Du hast ja schon gesagt, ihr müsst irgendwie drüber reden können, aber wie finde ich denn raus, mit wem ich oder zu wem ich kommen kann mit meiner Idee? Mhm. Woher weiß ich das denn? Auch im universitären Kontext ist das ja, also nur weil wir dann hier so Laborbedingungen haben, wo theoretisch sich alle mögen und so.
Ja.
Also was wäre da ein Rat, den du an mich geben könntest?
Ja, ich glaube, am Anfang sollte man erstmal überlegen, ob das, was man tut, patentfähig ist. Mhm. Weil ein Patent ist ein Monopol. Und wenn man es schafft, ein gutes Monopol zu haben, dann hat man 20 Jahre lang ein, oder ne, bis zu 20 Jahre lang ein entsprechend gutes Business. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, Dinge zu patentieren, dann kann ich nur empfehlen, das zu tun. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, man kann keine Softwarepatente machen. Das stimmt nicht. Ich habe selber Softwarepatente. Also man muss es halt nach dem Verfahren erklären und dann funktioniert das auch. Und deshalb würde ich immer sagen, checkt und double-checkt, ob ihr das nicht patentieren könnt. Wenn ihr eine potenzielle Erfindung habt, die potenziell erfindungswürdig ist und man ist an einer Uni, dann ist man in der Regel nach dem Arbeitnehmererfindergesetz gebunden. Das Arbeitnehmererfindergesetz sagt, dass sobald man eine Erfindung hat, man eine Erfindungsmeldung einreicht und dann entscheidet die Universität darüber, ob diese Erfindung in Anspruch genommen wird oder nicht. Das Problem, das wir hier haben, ist, dass man als Gründer so gesehen am Anfang noch die Entscheidung hatte, veröffentliche ich es, damit kein anderes patentieren kann als Defensivveröffentlichung, würde zum Beispiel bei Open Source oder Freemium Modellen sinnvoll sein. Halte ich es geheim oder patentiere ich es? Mhm. In dem Moment, in dem man sagt, ich patentiere es, sind die anderen Optionen vom Tisch und man ist der Willkür oder der Hoffnung oder was auch immer, wie man es nennen will, der Universität ausgesetzt. Okay. Weil die kann danach ein Ticket an das, an diese IP dran schreiben, wie sie es gerne hätten. Okay. Ich muss dazu sagen, dass als wir damals ausgegründet hatten, da hatten wir damit noch ein echtes Thema, weil wir damit mit Leuten verhandelt haben, die ja einfach diese Grundsätze noch nicht kannten. Also die wollten dann eine 500.000 zum Beispiel für die Lizenz haben, wo wir sagten, wir haben noch nicht mal die 25.000 für die GmbH, wo sollen wir die 500.000 herbekommen? Dann haben sie diese Forderung nur zurückgezogen, weil wir denen dann erklärt hatten, dass sie die 500.000 wieder zurück ans Wirtschaftsministerium geben müssen, weil jedes Geld, das wir nach der Förderphase einnehmen, oder die Uni einnimmt, wieder zurück an den Fördergeber geht. Ne, wo wir dachten, okay, ihr kennt das kleine Einmaleins nicht. Bis hin zu Umsatzbeteiligungen, wo wir uns dann gefragt haben, wissen die eigentlich, was der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist? Weil welcher Investor geht denn bei uns rein mit 20%, der dann irgendwann eine Chance auf 20% Gewinnbeteiligung hat, wenn es davor schon eine Uni gibt, die 20% vom Umsatz bekommt? Mhm. Und so weiter. Ne? Mhm. Genau, das heißt, meine Empfehlung ist, frühzeitig, und zwar bevor die Erfindungsmeldung eingereicht wird, mit den entsprechenden zuständigen IP-Transfer-Menschen zu reden und eine gute Regelung zu finden. Mhm. Und wenn diese Regelung gefunden ist, ist man in der Regel auch viel freier im Geist und dann kommen die Erfindungen. Genau.
Ja, okay. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das heißt, IP?
Genau, IP steht erstmal für Intellectual Property, was im Wesentlichen alle möglichen Schutzrechte oder Copyright-Rechte beinhalten. Da gibt es, das geht bis hin zu der Erfahrung und den Informationen, die man während einer Anstellung gelernt hat.
Okay.
Also eine Uni hat so gesehen sogar das Recht auf
meinem neu gebildeten Wissen.
Ganz genau.
Wow.
Okay. Bis hin zu Code, den du entwickelt hast oder halt Erfindungen. Ne? Und das Spannende sind vor allem Erfindungen, also patentfähige Ideen.
Du hast ja auch gerade gesagt, so ihr habt dann auch mit Leuten zu tun, die das System quasi noch nicht verstanden haben, die dann aber schon an Stellen saßen, wo man das hätte wissen sollen. Das kleine Einmaleins. Das ist ja dann teilweise auch wirklich einfach eine komplett andere Disziplin. Also es ist ja dann Wirtschaftswissen sozusagen. Das heißt, das Interdisziplinäre spielt ja wahrscheinlich auch nochmal eine große Rolle, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne Deep Tech Startup auf den Weg bringen. Also welche Rolle spielt da die Vernetzung mit anderen Fachbereichen?
Also grundlegend denke ich, dass es immer clever ist, und immer einfach ist, Innovation durch Interdisziplinarität zu schaffen.
Ich kann ja nicht auf einmal auch noch Wirtschaft studieren. Also könnte ich natürlich theoretisch, aber vielleicht liegt mir das ja gar nicht.
Genau, vielleicht ist das auch gar nicht die Stärke. Ne?
Genau.
Und so, genau, genau. Also Stärken. Ne? Und die Teams am Anfang so gestalten, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, in denen man gut ist und wo man seine Stärke hat. Mhm. Später werden sich Dinge ändern. Also man wird merken, dass man auf einmal, zumindest war es bei mir so, sich auf einmal für Dinge interessiert und motiviert ist, weil man einfach sieht, welchen Impact die haben. Mhm. Ne? Und nicht mehr, weil man der Ingenieur ist. Ne?
Was war es bei dir konkret? Kannst du das sagen? Finde ich total spannend.
Beispielsweise hatte ich ganz lange kein Interesse, mich groß mit dem Vertrieb auseinanderzusetzen, weil ich Vertriebler immer so ein bisschen stereotypisch die reden viel und da ist nicht viel hinter, was total falsch ist. Ne? Und was am Ende des Tages einer der wichtigsten Punkte und einer der größten Knackpunkte in der Operationalisierung eines erfolgreichen Unternehmens ist. Ne? Und als mir das dann irgendwann klar wurde, vorher dachte, also im Nachhinein ist es so, Alter, was stimmt nicht mit dir? Du hast einfach mal 5 Jahre dafür gebraucht. dann ist es auf einmal ein extrem spannendes Thema und dann betrachtet man das, also aus meiner Sicht auch wieder so sehr aus der wissenschaftlichen Brille. Also ich versuche immer alles bis aufs Atom zu verstehen. Dann
fuchst du dich rein.
Genau.
Du bist selber noch Vertriebler.
Irgendwie, ja.
Auf eine gewisse Art und Weise.
Ja,
okay. Also das ist eben dann auch einfach kein Alleingang. Sowas kann kein Alleingang sein. Du sagst, habe ich das richtig verstanden? Du sagst, ohne ein gut aufgestelltes Team mit entsprechenden Expertisen, Kompetenzen und der Aufteilung.
Das ist immer so, genau. Also wer jetzt alles von vornherein, sage ich mal, in das Team kommt, das auch Gesellschafteranteile hält, da kann man sich auch drüber streiten, wer ist das Gründerteam? Ne? Mhm. Also die von Anfang an dabei sind oder die Firma gegründet haben und das Risiko tragen oder irgendwas dazwischen. Mhm. Ja, nee, am Ende des Tages ist das eine massive Teamleistung und nichts anderes.
Ja. Ja. Und dann auf dem weiteren Weg zum Erfolg, sagen wir mal, also die Parameter stimmen alle, wer unterstützt oder jetzt mal abgesehen von vielleicht zu Beginn dem Team und den Leuten, die sagen, ja, da habe ich Lust, da investiere ich rein, das mache ich. Gibt es noch andere Faktoren, die bei der Ausgründung unterstützen oder die so junge Unternehmen, die aus Uni kommen, quasi ein bisschen supporten können?
Es gibt sag ich mal, auf Landesebene und auf Bundesebene verschiedene Programme, bei denen man immer wieder schöne Motivation bekommt, ich sag mal, sein Geschäftsmodell nochmal zu überdenken, seinen Businessplan nochmal zu überarbeiten, weil man halt da entsprechende Preisgelder gewinnen kann. Und ich sag mal, so 10.000 Euro sind in der Gründungsphase schon erstmal Geld. Ne? Und das kann ich nur empfehlen. Also es geht nicht unbedingt um die Preisgelder, weil es gibt sicherlich Preise, die haben einen sehr hohen PR-Impact, ne, wie zum Beispiel der NRW-Innovationspreis. Mhm. Es gibt aber auch andere Preise, die sind viel höher dotiert, aber die kennt keiner. Mhm. Und die würde ich aber trotzdem versuchen mitzunehmen, weil man sich trotzdem mit dem Geschäftsmodell nochmal auseinandersetzt, das nochmal anpasst und man dann gerade bei diesen hochdotierten Preisen schon eine Expertenjury da sitzen hat, die sich da wirklich die Zeit nehmen, sich diese Dinge anzuschauen. Also das ist erstmal das Generelle, ne? Also ich sage jetzt mal deutschlandweit. Mhm. Hier in Bochum haben wir natürlich noch ein paar andere Diamanten, die einen dabei helfen. Also wir haben an der RUB erstmal grundlegend die World Factory, was ein großes Team von Fachleuten ist aus allen Bereichen, die bei der Gründung unterstützen. Und von der Idee bis hin zum Businessplan und bis hin zur Einreichung bei entsprechend hochwertigen Förderprogrammen helfen. Und hochwertiges Förderprogramm bedeutet, da bekommt man 1 Million Euro, ohne Anteile abzugeben. Das gibt es nirgendwo auf der Welt.
Das ist
Also das muss man schon sagen, das ist hier generell in Deutschland mit dem Exist-Programm eine echt feine Sache und hier in Bochum auch nochmal mit dem Cube 5 und dem Startup Secure und auch Startup Connect eine ganz exzellente, einzigartige Sache. Wenn man da die Chance hat, irgendwie in dieser Liga mitzuspielen, dann sollte man das unbedingt machen und versuchen. Genau.
Ja, schon mal ein ganz wichtiger Tipp und ein ganz wichtiger Rat. Ganz grundsätzlich, welchen Rat würdest du, oder was wäre so der wichtigste Punkt, den du Studierenden mitgeben wollen würdest, die ein Deep Tech Unternehmen gründen wollen?
Naja, kommt in meine Vorlesung, beziehungsweise es ist ja eine Inverted Classroom Vorlesung, das heißt, die kann man auch, wenn man will, auch komplett remote machen. Okay. Und wenn man sich bei mir meldet, dann gebe ich da auch Zugang zu, egal ob man an der RUB studiert oder woanders. Okay. Weil es ist halt ein großes Spektrum und das Spektrum mit der richtigen zu der richtigen Zeit, mit der richtigen Energie anzugehen. Also wir müssen jetzt am Anfang noch nicht steueroptimierende irgendwas machen, sondern wir müssen am Anfang erstmal mit Kunden reden. Und zwar, vielleicht sind die Kunden gar nicht unsere Kunden, sondern vielleicht sind andere unsere Kunden, weil wir es irgendwie schaffen, uns selbst, sag ich mal, zu veräppeln, weil wir uns die eine Frage immer in der Rolle des Geschäftsführers stellen und die andere Frage immer in der Rolle des Entwicklers. Aber die müssen, ne, und dass diese Sachen zusammenkommen und dass man die Personas, die das Produkt, also ich spreche vor allem jetzt erstmal über produktbasierte Unternehmen, die das Produkt nutzen und die das Produkt kaufen, dass man mit denen spricht.
Ja, okay. Also bottom line ist, kommt einfach ins Seminar. So, für die Studierenden. Es ist ein unfassbar spannendes Thema. Es hat ja, das hast du auch selber gesagt, ein riesig breites Spektrum und wir könnten da sicherlich noch sehr, sehr lange drüber sprechen. Können wir aber nicht, denn wir kommen hier gerade schon zum Ende. Also wer noch ein bisschen was über eure Arbeit rausfinden will, wie gesagt, wenn jetzt keine Studierenden dabei sind, sondern einfach interessierte Laien, wo können die sich da noch ein bisschen informieren? Können die auch so ein bisschen bei euch über die Schulter gucken? Gibt es irgendeinen Tipp, den du hast?
Ich hatte vor ein paar Jahren TED-Talk genau zu diesem Thema IP-Ausgründung. Mhm. Kann ich nur empfehlen, dass man sich den anschaut, weil selbst die großen und vertrauenswürdigsten Hochschulen dieses Landes machen aus meiner Sicht Dinge, die nicht unbedingt optimal sind für eine Ausgründung. Und es ist nicht einfach für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, rauszufinden, was ist fair und was ist nicht fair. Und wie gut bin ich in der Lage, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was das bedeutet. Und genau, das, also gerade, sag ich mal, mit dem IP-Transfer sich auseinanderzusetzen, ist ein Thema. Ja. Und sprecht mit Leuten, die gegründet haben und macht's einfach. Ja. Probiert's einfach.
Einfach ausprobieren. Einfach mal machen. Könnte ja gut werden. Man weiß es nicht. Man sieht es ja auf jeden Fall bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Bevor ich dich so ganz vom Haken lasse, möchte ich auch dir, wie allen anderen Gästen auch, noch die Frage stellen, ob du ganz grundsätzlich, wir sind ja immerhin ein IT-Sicherheits-Podcast, das heißt, wir geben ja dann auch Tipps dazu. Hättest du für unsere Zuhörerschaft noch einen ganz persönlichen, eine persönliche Takeaway-Message quasi im Punkto sicher bleiben, sicher sein, vielleicht auch beim Thema Startup?
Ganz pragmatisch jetzt für jeden zu Hause, sorgt dafür, dass eure IoT-Geräte, also eure Staubsaugroboter, IP-Kameras und Solarzellen in einem separaten WLAN sind und nicht in dem WLAN, in dem ihr auch euren Laptop mit eurem Online-Banking betreibt. Für die Unternehmen, Cyber und physische Sicherheit wachsen zusammen. Das bekommt man gerade in der Ukraine mit und in anderen Teilen der Welt, dass nicht nur oder das kombinierte Angriffe, Cyberangriffe auf physische Anlagen, physische Angriffe auf Cybersysteme, also dass man, indem man einfach an irgendwelche VPN-Enden rangeht und darüber dann in die zentralen Netze kommt, diese Welten werden konvergieren. Und sich jetzt schon langsam Gedanken darüber zu machen, wie man das managt. Also entweder indem die Prozesse aufeinander abgestimmt werden oder indem man vielleicht sogar die Teams direkt zusammenlegt. Das wird jetzt kommen.
Okay. Ja. sehr guter, sehr wertvoller Hinweis. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute nochmal bei uns warst, hier bei Nachgehackt.
Sehr gerne, danke.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.